Wir haben als Gemeinde eine Aktion gestartet. Und zwar schauen wir gemeinsam die erste Staffel der Serie The Chosen, wo es um Jesus und das Leben von Jesus geht. Und wir haben alle Kleingruppen eingeladen, da mitzumachen. Und bis zu einem bestimmten Datum immer die jeweiligen Folgen anzusehen. Und wir haben gesagt, wir wollen uns auch in den Predigten dann darauf beziehen. Und heute ist der Tag, wo ihr theoretisch schon die ersten 2 Folgen gesehen haben dürftet. Zumindest alle, die damit mitmachen. Und ich glaube, dass diese Sache, die wir hier gemeinsam machen, auch uns damit zu beschäftigen, dass es uns richtig zum Segen werden kann. Wenn ihr mitmacht, dann habt ihr gemerkt, wow, die erste Folge, da ging es auch schon richtig zur Sache. Ich verspreche euch, die nächsten Folgen werden ein bisschen einfacher. Also das Schlimmste habt ihr überstanden, wenn es euch zu nahe ging. Ja, also könnt ihr ganz mutig die nächsten Folgen schauen, gar kein Problem. Genau. Warum fängt die Serie so ein bisschen im Düsteren an? Na, weil eine Sache gezeigt werden soll, und zwar, dass eine Begegnung mit Jesus unser Leben radikal verändert. Und wenn man zuerst mal die Schattenseiten beleuchtet, dann wird auch diese Veränderung deutlicher. Und deshalb fängt sie ein bisschen im Schatten an. Bisher wurden ein paar Personen eingeführt. Und wenn man sich mit den Personen in der Bibel beschäftigt, dann fällt eines auf. Und zwar, die Bibel sagt extrem wenig über diese Leute. Ja? Aber das Zeugnis dieser Leute muss riesig sein. Steht nur nicht drin. Also zum Beispiel die Maria Magdalena. Die Bibelstellen über Maria Magdalena, die kannst du an einer Hand abzählen, zumindest inhaltlich. Ja, in Lukas 8 wird sie als eine der Frauen genannt, die mit Jesus unterwegs waren. Und in einem Halbsatz steht dann dabei, Maria, von der 7 Dämonen ausgefahren waren. Und Markus 16 präzisiert, dass Jesus verantwortlich war für diese Dämonenaustreibung. Punkt. Maria taucht dann nochmal am Kreuz auf. Und bei der Auferstehung. Und das war's. Aber logischerweise hat die Maria mehr Geschichte erlebt als das, was wir in der Bibel lesen, die paar Sätze. Ja? Da ist was dahinter gewesen. Dieser Halbsatz, der dabei steht, es gab ja auch noch andere Leute, die von Dämonen irgendwie befreit wurden. Ja? Aber dieser Halbsatz steht jetzt explizit bei der Maria dabei. Sie erlebte ein großes Wunder. So groß, dass es den Evangelisten, die später das Evangelium aufgeschrieben haben, wert war, es dazu zu schreiben. Die haben ja ganz vieles weggelassen, aber das haben sie reingeschrieben. Ja, und so wissen wir, die war neben den 12 Jüngern und wenigen anderen Frauen andauernd mit Jesus unterwegs und die hat eine krasse Geschichte, die wir leider in der Bibel nicht finden. Nikodemus, das war ein Pharisäer, ein Oberster der Juden, Mitglied im Hohen Rat, also der höchsten Instanz, die es bei den Juden gab, und ein sehr angesehener Mann. Wir wissen, dass Nikodemus Jesus aufsuchte und mit ihm über die Wiedergeburt oder Neugeburt sprach. Ihr könnt es nachlesen in Johannes 3. Und wir wissen, dass er später ein vorsichtiger Fürsprecher für Jesus war, würde ich mal sagen. In Johannes 7, Vers 50 folgende taucht er im Hohen Rat auf, wie er da so den Hohen Rat versucht mit zu beeinflussen. Und dann gibt es ganz am Ende nochmal eine Situation, wo er wohlriechende Öle zu Jesu Begräbnis bringt, in Johannes 19. Aber was ihn dazu gebracht hat, sich Jesus zu nähern, während fast alle seiner Kollegen sich rigoros gegen Jesus gestellt haben, das erfahren wir nicht. Es gibt da noch so ein paar Mythen und Ranken in der Kirchengeschichte, ja, wo manch einer noch was über Nikodemus zu berichten weiß, wo man nicht ganz so genau weiß, wie viel davon wirklich stimmt oder nicht. Aber biblisch war es das schon. Aber der Mann hat eine Geschichte. Oder Matthäus. Matthäus hat uns ein ganzes Evangelium hinterlassen. Aber die Person von Matthäus, über die erfahren wir nicht viel. Jesus ruft Matthäus, der auch Levi genannt wurde, direkt in seine Nachfolge, als der gerade am Arbeiten war, nämlich im Zollhaus. Ja, der war am Schaffen und Jesus sagt, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, steht in Markus 2, Vers 15, es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Diesen Satz gibt es noch dazu bei Matthäus. Ja? Also irgendwo gab es eine Begegnung, die so tiefgreifend war, dass der Matthäus nicht nur gesagt hat, ja, ich folge dem jetzt mal, sondern dass er gesagt hat, ja, ihr seid jetzt gerade hier, ich lade euch mal zum Essen ein. Und wenn ich euch schon zum Essen einlade, na, dann muss ich ja erzählen, was ich jetzt gerade erlebt habe, was wir nicht so genau wissen, weil das ist ja nur ein Satz, den die Bibel dazu sagt. Ja? Und ich lade alle meine Kollegen ein. Alle Zöllner, die sonst so hier arbeiten und alle Sünder, ja, und es waren viele, die mit Jesus zu Tisch lagen. Ich weiß nicht, wie viel bei dir viele ist, aber ich gehe davon aus, es waren mehr als fünf. Und viele hatten diese Begegnung, wo sie Jesus tatsächlich erlebten. Aber was da genau lief, wir wissen es nicht. Er war einer von den 12 Jüngern und das war es dann schon fast, was wir von Matthäus wissen. Und diese Liste, die könnten wir fortsetzen von Leuten in der Bibel, wo wir sehen, wow, die sind Jesus begegnet. Jesus hat sie verändert. Das war tiefgreifend und stark, aber wir haben eigentlich keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Und an dieser Stelle setzt The Chosen ein und ergänzt es nochmal in einer Weise, wie es gewesen sein könnte. Es war mit Sicherheit ein bisschen anders. Ja? Aber es sind Geschichten, wie es gewesen sein könnte, wie auch die Macher von The Chosen sich vorstellen konnten, hey, so könnte es gewesen sein. Und dieses Zeugnis dieser Leute machen sie für uns damit plastischer, erlebbarer, sichtbarer. Weil da ist ja ein Zeugnis dahinter. Eine Maria Magdalena, die vom Dämon befreit wurde, sie hat ein Zeugnis. Und es war eine starke Geschichte. Und dieses Zeugnis wird uns berichtet, wird uns erzählt. Interessant ist aus meiner Sicht auch, dass die Charaktere, die uns in dieser Serie vorgestellt werden, dass die Lebenswelt der damaligen Menschen ziemlich gut und authentisch darstellen. Also mit allem, was ich bisher so gelesen und studiert habe, habe ich gesagt, wow, das wird mir bildlich vor Augen geführt, was ich bisher noch gelesen habe. Ja? Also wir haben die Menschen damals gelebt. Wir haben sie gedacht. Wir haben sie ihren Glauben gelebt. Es ist ganz interessant, wie die beten, wie die mit Gebeten umgehen und sowas. Ja, das ist eine neue Welt, weil wir machen das ja ganz anders. Welche Herausforderungen hatten die? Welche Kämpfe? Wie sah ihre Gesellschaft, ihre Kultur aus? Auf was haben sie Wert gelegt? All diese Aspekte, da fehlt uns ganz viel, wenn wir in der Bibel lesen. Weil uns das nicht bewusst ist, weil wir in einer anderen Kultur, andere Zeit, andere Gesellschaft leben. Und das ist voll in Ordnung, dass wir das tun. Aber uns fehlt dann ein Stück weit das, um noch mehr in der Bibel zu verstehen. Und da führt uns der Chosen sehr, sehr schön bildlich vor Augen, wie es damals war. Und es gab Menschen wie eine Maria, die so verloren waren, wie es uns gezeigt wird. Die so in der Verzweiflung drin sein und ohne Ausweg ihr Dasein fristen. Es gab Bibellehrer, die diese inneren Kämpfe hatten, wie sie uns bei Nikodemus gezeigt werden. Und es gab aus der Gesellschaft Ausgestoßene wie Matthäus, der in den Augen der jüdischen Gesellschaft ein Verräter war und nichts galt. Und wenn wir ehrlich sind, können wir uns vielleicht auch mit dem einen oder anderen, der uns da dargestellt wird, selbst identifizieren. Übrigens werden die geschichtlichen und kulturellen Hintergründe auch in diesem Buch, in diesem Arbeitsbuch, was wir empfehlen für die Kleingruppen, auch ein bisschen noch beleuchtet. Das ist ganz interessant. Das Exemplar habe ich dabei zum Verschenken, falls noch jemand das braucht oder ihm das fehlt oder es ihn interessiert. Der Erste, der das möchte, kann es wegnehmen. Genau. Und was dann eben auch super dargestellt wird in dieser Serie, ist, wie eine Begegnung mit Jesus Menschen fundamental zum Guten hin verändert. Und diese Wahrheit, dass Menschen in der Begegnung mit Jesus verändert werden, die gilt heute noch. Eine Begegnung mit Jesus und dein Leben ist umgekrempelt. Deine Herausforderungen, sie werden sich verändern. Ja, es gibt nach wie vor Herausforderungen, ja, aber wir bekommen einen anderen Blick darauf. Jesus verändert Dinge, wo wir nur staunen dürfen. Und die Frage ist, ob wir das glauben, dass Jesus der ist, der das tun möchte, der unser Leben verändern möchte, der unser Herz verändern möchte. Glaubst du an Jesus, der dich sieht, der Interesse an dir hat, der dir begegnen will, der dein Leben richtig positiv umkrempeln und verändern möchte? Verbunden mit der Frage, wann war eigentlich deine letzte echte Begegnung mit Jesus? Wo du sagst, wow, da bin ich Jesus begegnet. Das ist irgendwo wie etwas Wertvolles für mich geworden, ein Schatz für mich geworden. Ich möchte auf Simon Petrus ein bisschen genauer blicken. Und zwar heute anhand vom Evangelium Lukas. In Lukas 4, da ist Jesus schon einige Zeit unterwegs und hat hier und da sich schon mal gezeigt und bekannt gemacht. Und dann kam er, nachdem er seine Heimatstadt Nazareth verlassen musste, da wurde er abgelehnt, kam er dann nach Kapernaum. Und in der Synagoge von Kapernaum, die man witzigerweise heute noch besichtigen kann, heilt er eine Person. Und danach besucht er den Simon, der noch nicht Petrus heißt, deshalb Simon, in seinem Haus. Und dort in seinem Haus heilt er die Schwiegermutter von Simon. Und von da an läuft den ganzen restlichen Tag eine riesen Heilungsveranstaltung. Ja, alle Leute, sie haben das gehört, haben das aus der Synagoge gehört, haben das beim Simon gehört und bringen ihre Kranken oder die Kranken kommen selber hin, je nachdem, wie es läuft. Und Jesus legt ihnen die Hände auf und heilt sie. Das lesen wir in Lukas 4. Woher kannte Jesus den Simon? Ja, warum ging der ausgerechnet zu dem, wahrscheinlich zum Essen nach der Synagoge oder so, so stelle ich es mir vor. Warum ging er ausgerechnet zu ihm nach Hause? Kannten die sich vielleicht schon länger? Haben die sich schon mal begegnet? Keine Ahnung. Steht nicht drin. Auf jeden Fall geht er zu diesem Simon hin. Und Jesus will dann in Lukas 5 in die nächste Stadt, aber die Leute in Kapernaum, die wollen ihn sofort hören und sagen, hey, du geh doch jetzt nicht weiter hier, wir sind noch da und wir wollen unbedingt jetzt von dir hören. Und er ist da gerade am See und sieht das Boot vom Simon und lehrt dann dort die Menschen über Gott vom Boot aus. Und da wird es jetzt richtig heiß, weil in den Versen 4 bis 5, als Jesus dann aufhört zu reden, spricht er zum Simon, hey, fahr hinaus aufs Wasser und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und dann macht Simon das, fährt raus und er macht den Fang seines Lebens. Fische ohne Ende. Mehr als die Boote von Simon und von seinen Freunden tragen können. Und er sieht das. Und dann steht zum ersten Mal Simon Petrus da, Vers 8. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote an Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Simon Petrus begegnet Jesus und es krempelt sein Leben um. Er hat die Heilung in der Synagoge entweder selber mitbekommen oder mindestens davon gehört. Und natürlich hat er die Heilung seiner Schwiegermutter, die hat er natürlich live mitbekommen. Also, das wusste er, dass sie krank ist und danach gesund ist und dann den Leuten gedient hat. Das hat er mitbekommen. Und alles andere, was an dem Tag passiert ist, mit vielen, vielen Heilungen, hat er auch mitbekommen. Aber an der Stelle merken wir, da war er persönlich dran. Da wäre er ganz, ganz persönlich dran. So, er lässt sich auf dieses Wort von diesem Wunderheiler ein und geht raus. Und es passiert etwas, was ihm völlig die Sprache verschlägt. Er ist zur falschen Zeit, einem falschen Ort, um so einen Fang zu machen, weil die sind ja absichtlich nachts unterwegs gewesen, um Fische zu fangen und nicht tagsüber, wo in der Regel sie keine Chance haben. Und er erlebt etwas, was einfach nicht möglich ist. Und Jesus begegnet er ihm ganz persönlich. Simon hat nicht die Heilung gebraucht. Ja, vielleicht hat er auch irgendwo ein Wehwehchen gehabt, aber das war nicht sein Punkt. Simon hat eine ganz andere Begegnung gebraucht und es hat ihn so tief getroffen, dass er gemerkt hat, wow, ich begegne hier jemanden, in dessen Gegenwart ich gar nicht bestehen kann. Ich bringe so viel Negatives mit, eigentlich passe ich nicht zu diesem Typen. Und das sagt der Jesus ja dann. Und Jesus nimmt ihn trotzdem mit. Wie könnte man Simons Charakter beschreiben und diese Veränderung beschreiben? Wenn man all das zusammennimmt, was wir vom Simon Petrus lesen, und da gibt es jetzt ein paar mehr Stellen als bei den Personen am Anfang, da könnte man ihn so von Natur aus als einen impulsiven Typen beschreiben. Als jemand, der manchmal ein bisschen aufbrausend ist, der sich vielleicht auch nicht ganz in Kontrolle hat. Aber auch so einen Suchenden, ja, jemand irgendwo, wo dem was fehlt und der sich auf den Weg macht, um zu suchen, was ist eigentlich dran, was ist Wahrheit, was kann mir hier helfen. Und je mehr er mit Jesus unterwegs ist, desto mehr wird er zu einem feurigen Nachfolger Jesu. Jemand, der mutig ist, aber an den geeigneten Stellen auch demütig. Jemand, der beständig ist und verlässlich, auch wenn es nicht immer klappt. Und der ein hingegebener, starker Leiter wird. Der Leiter der Gemeinde später, als Jesus eben nicht mehr da ist und der Heilige Geist kommt. Petrus wird fortan einer der engsten Jünger Jesu überhaupt. Er hat Sternstunden, ne? Wie seine Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist. Ja, das kommt von Petrus. Und er hat auch Niederlagen, wie die Leugnung, dass er Jesus kannte, als Jesus in Gefangenschaft war. Und über die Jahre reift er zum wichtigsten Jünger und Apostel heran, durch den Gott Großes tut. Und angefangen hat es mit dieser Begegnung mit Jesus, wo ein Fundament gelegt wurde, wo Simon Petrus sagt, ich kann nicht mehr zurück. Ich habe Jesus erlebt. Er ist in meine Situation reingekommen. Die The Chosen-Serie macht daraus so ein bisschen, dass es ihm wirtschaftlich auch schlecht ging. Ja, und dass es, das wird dann noch kommen, ja, dass es ihm auch wirtschaftlich hilft oder sowas. Aber das weiß ich gar nicht, ob es tatsächlich so war. Aber in jedem Fall ist diese Begegnung mit Jesus etwas, wo ein für alle Mal sein Leben umgekrempelt ist, sodass er sagt, das, was ich bisher gemacht habe, ich lasse es hinter mir, ich gehe jetzt mit Jesus. Und zwar komplett. Ich glaube, dass wir alle diese Begegnung mit Jesus brauchen. Eine ganz, ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Ich glaube, am Ende nützt es nichts, wenn wir viel über Jesus wissen. Ja? Es geht bei uns auch im Glauben, im Christsein oder was. Es geht nicht um ein Wissen, um ein Lernen, um intellektuell irgendwie voranzukommen. Wir brauchen eine Herz-zu-Herz-Begegnung mit Jesus. Es hilft schlussendlich auch eher wenig, von anderen zu hören, wie Jesus sich verändert hat. Ja, Petrus hat die ganzen Heilungen erlebt und ist halt dann erstmal fischen gegangen. So, Petrus hat diese eigene Begegnung, hat er gebraucht. Ja, wenn wir das von anderen hören, das ist eine schöne Sache, wenn wir merken, oh, Jesus ist jemand anderem begegnet, das löst Freude auf, das begeistert uns, vielleicht stärkt es auch unseren Glauben. Und deshalb ist es auch gut, wenn wir einander davon erzählen, wenn wir selbst Jesus begegnet sind. Aber wenn wir selber ohne eigene Begegnung mit Jesus bleiben, dann bleibt eine Leere in unserem Herzen zurück. Und so ist Begegnung mit Jesus, wenn ich diesen Begriff so sage, dann ist es für mich etwas ganz Persönliches, was ganz Tiefgreifendes, etwas Berührendes, ein Ereignis, bei dem Jesus für uns persönlich lebendig wurde. Wo er für dich lebendig wurde, wo er für mich lebendig wurde. Und solch ein Erlebnis, ich behaupte, das hatten viele von uns schon. Ein Erlebnis, wo du Jesus begegnet bist und der Glaube ist lebendig geworden. Und diese Begegnung mit Jesus ist am Ende das, was uns auch am Glauben festhalten lässt, komme was wolle. Das ist wie so ein innerer Grund, wo wir sagen, wir können da nicht mehr zurück. Ich habe doch Jesus erlebt. Er ist doch in meinem Herzen. Ich weiß doch, was ich glaube. Auch wenn ich es jetzt vielleicht logisch gar nicht richtig stichhaltig begründen könnte in meinem Nachbarn, der das ein bisschen anzweifelt. Ja? Aber da passiert etwas in unserem Herzen, wenn wir diese Begegnung mit Jesus haben. Da wächst etwas an Gewissheit über unseren Glauben, was wir brauchen. Eine Gewissheit über die Wahrheit der Errettung durch Jesus Christus. Und das gibt uns ein echtes, tragbares Glaubensfundament. Da wird unser Glaube lebendig. Ja, und solch eine Begegnung mit Jesus, die brauchen wir. Die brauchst du, die brauche ich. Und am besten nicht nur einmal, sondern immer mal wieder. Das ist nebenbei der Grund, warum wir so viel in die junge Generation investieren. Weil wir können unseren Kindern, unseren Jugendlichen, wir können denen ganz viel von Jesus erzählen, dass deren Hirn angestaut wird mit Geschichten über Jesus und dies und das. Und sie wissen alles aus der Bibel. Aber es hilft ihnen am Ende nicht. Das ist eine gute, es ist nicht schlecht, dass sie das wissen, ja? Aber es hilft ihnen am Ende nicht, wenn sie keine eigenen Erlebnisse haben mit Gott. Wir können viel ihnen auch erzählen von dem, wo wir Gott begegnet sind, wo wir Gott als den Lebendigen erfahren haben. Aber am Ende müssen sie selbst dieses Erlebnis haben, müssen Gott begegnen und sagen, wow, das ist nicht nur der Gott meiner Eltern, das ist mein Gott, ich bin Jesus begegnet. Und das wünschen wir uns, dass jedes Kind in unserer Mitte, jeder Jugendliche das erfährt, dass so ein persönliches Erleben im Herzen stattfindet. Und dann verändert sich das Leben. Und ich habe gedacht, wo wir das bei The Chosen immer wieder jetzt sehen werden, je mehr wir uns damit beschäftigen, wir gehen da einmal rein in eine kurze Eigenreflexion. Du kannst mal auf die nächste Folie gehen. Ja, die Frage, wann und wie bist du Jesus begegnet? Ich habe euch noch ein Blatt dafür, das gebe ich euch aber nachher, ihr dürft es mit nach Hause nehmen, um euch vielleicht dann nochmal länger Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken. Wann auf meinem Lebensweg, ich habe so einen Zeitstrahl, welche Stationen gab es in meinem Leben und wann auf meinem Lebensweg ist mir eigentlich Jesus begegnet und lebendig geworden? Gebe ich euch nachher mit. Denk vielleicht jetzt, wenn du drüber nachdenkst, vielleicht fällt dir eine prägnante Situation ein. Denk kurz drüber nach. Wo ist das, wo ist dir Jesus begegnet? Ich hoffe, du hast eine Sache gefunden, wo Jesus dir begegnet ist. Falls nicht, ist das auch nicht schlimm. Es gibt ja noch den zweiten Part, dass man sagen kann, eigentlich, ich wünsche mir das. Und ich würde vorschlagen, wir machen zwei Sachen. Zuerst nehmen wir uns einmal kurz Zeit, jemandem kurz zu erzählen von so einer eigenen Begegnung mit Jesus. Und dann nehmen wir uns noch eine kurze Gebetszeit, wo wir füreinander beten, dass gerade da, wo wir uns vielleicht eine neue Begegnung mit Jesus wünschen, eine Berührung mit Jesus wünschen, wo eine Herausforderung ist, wo wir ein Eingreifen vor Jesus brauchen, dass wir da füreinander beten können. Wie machen wir es konkret? Es wäre schön, wenn du dir eine Person suchst, die das, was du jetzt gleich vielleicht erzählst, noch nicht kennt. Das ist möglicherweise also nicht dein Nebensitzer. Da müsstest du etwas aktiver werden. Und wenn du diese Begegnung mit Jesus, die dir gerade in den Kopf gekommen ist, die dir gerade wichtig geworden ist, wenn du die versuchst, kurz und prägnant dieser anderen Person zu erzählen. Und wenn es sehr kurz ist, dann schaffen wir es vielleicht, dass beide das einander erzählen. Und wenn es ein bisschen länger wird, dann hast du schon ein gutes Mittagsessensgespräch vor dir. Ja? Okay, such dir jemanden, der dein Zeugnis nicht kennt. Und mindestens der eine darf jetzt erzählen. Los geht's.